Wir befinden uns weiterhin im Buch Esra und wollen dort heute voll durchgehen. Und zwar haben wir da ganze 4 Kapitel vor uns. Und davon zeichnet sich schon ab, dass das nur überflugsweise geschehen kann, wie wir das betrachten. Esra ab Kapitel 7. Und deshalb werde ich jetzt dieses Mal auch nicht den gesamten Text vorlesen, auch wenn ich das ungern mache, aber ich werde nur einige Sequenzen herausgreifen, die dann auch näher betrachtet werden. Nochmal zum Einstieg, wir hatten jetzt schon 2 Botschaften über dieses kurze alttestamentliche Buch. Ich hatte beim ersten Mal ein bisschen versucht, zu zeigen, wie wir am besten aus diesem Buch Gewinn ziehen und was für Botschaften es uns vermittelt. Um das nochmal kurz zu nennen, was die direkteste Art ist, hier auch den Transfer zu schaffen. Was haben wir im Buch Esra? Gott schafft einen Neuanfang unter seinem Volk Israel. Er weckt ihn Anführer, er lenkt die Umstände, dass das Volk in das Land zurückkehren kann. Er lässt auch Anfechtungen zu in dieser ganzen Sache, lässt sie aber auch überwinden, richtet die Anbetung wieder auf, heiligt und reinigt sein Volk. Und auch wenn wir keinen Tempel bauen, in dem Sinne aus Stein und Holz, ist doch der Bau des Hauses Gottes heute in dieser Welt auch immer wieder ein Neuanfang, der von Gott gestartet und geführt wird in ähnlicher Weise wie damals. Und wir können sehr viel uns davon ableiten und erkennen, wie Gott heute eben ebenso handelt wie damals zu dieser Zeit. Wie gesagt, wir steigen heute in Kapitel 7 ein, um nochmal ein wenig aber zurückzublicken. Gott startete die Rückkehr seines Volkes in das Land, ließ dort Altar und Fundament des Tempels wieder aufbauen. Ab Kapitel 3 traten dann auch diverse Probleme auf, Versuchungen, erst durch Freundlichkeit der Anwohner, dann durch Rückschläge und feindliche Intervention. Dann sehen wir auch, wie das Volk resigniert und am Ende auch das Ganze für kurze Zeit einfach bleiben lässt und den Bau auch nicht wieder aufnimmt über ganze 16 Jahre. Aber dann hatte ja Stefan uns beim letzten Mal näher auch in die Botschaft von Haggai speziell eingeführt, weil die Propheten Haggai und Zacharia dann aufgetreten sind und auch das Volk dann ermahnt haben, dass sie eben nun ihren Eifer für Gott haben fahren lassen. Und dann sehen wir dort, oder haben gesehen, wie sie eben aus Glauben neu beginnen zu bauen. Und dann treten wieder zuerst mal die Widersacher auf, aber dieses Mal bereinigt es Gott, sodass der Bau vollendet werden kann. Wir sehen, wie der König ihn dieses Mal wieder freie Hand lässt und sie nicht hindert. Er wird erinnert an den Erlass des früheren Königs Kyros. Und sie erhalten dieses Mal nicht nur freie Hand, sondern sogar noch Schutz der Regierung und sogar noch finanzielle Hilfe für den Bau. Und nach 4 Jahren durfte der Bau endlich des Tempels vollendet werden. Und man sieht wunderbar, wie Gott eben dieses Werk vollendet hat, wie er auch durch diese Anfechtungen einerseits die Sünde seines Volkes auch nochmal gezeigt hat und auch gezeigt hat, dass es letztlich er ist, der dieses Werk vollbracht hat. Und um das nur kurz einfach zu nennen, das wird in einem ähnlichen Projekt in Nehemia schön gesagt und es trifft eben auch auf Esra zu, wenn wir dort lesen in Nehemia 6, Vers 16, und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Und das ist eben auch bei Esra der Fall. Gerade durch diese Widerstände, die aufgekommen sind und durch diese Hilfe, die Gott geschenkt hat, wird umso mehr deutlich, Gott ist es, der dieses Werk vollbracht hat. Und das ist auch die Hoffnung, die wir auch heute haben. Auch heute bringt Gott seine Kinder und seine Gemeinde eben durch seine Macht, durch widrige Umstände ans Ziel. Aber dieses Projekt ist mit Kapitel 6 abgeschlossen. Und in Kapitel 7 beginnt ein komplett neuer Abschnitt, und das sehen wir auch schon daran, wenn wir uns die Datierung an den Königen anschauen, dann sehen wir, dass zwischen den Ereignissen Kapitel 6 und Kapitel 7 in etwa 57 Jahre liegen. Also eine enorme Zeitspanne. Und ab Kapitel 7 tritt auch eine neue Person ins Rampenlicht, die auch bisher schon den Titel des Buches ziert, nämlich Esra. Nun taucht er das erste Mal auf und wird auch für die restlichen Kapitel im Fokus bleiben. Und dieser Esra ist eben nun das Werkzeug Gottes, um sein Volk weiter aufzubauen, weiter voranzubringen, weitere Missstände zu beheben und eben auch weitere Schritte im Aufbau oder Wiederaufbau seines Volkes zu gehen. Und was wir aus diesen Kapiteln uns ableiten können werden, wird hauptsächlich sein, dass wir an Esra eben gewisse Eigenschaften finden werden, die auch vom Autor extra genannt und herausgehoben werden, die ihn eben zu einem brauchbaren Werkzeug in Gottes Hand machen. Und wenn es dein Ziel ist, ein brauchbares Werkzeug in Gottes Hand zu sein, dann gehe ich davon aus, dass dich diese Dinge auch interessieren werden. Und zuletzt werden wir auch noch sehen, also wir werden einerseits sehen, was der braucht, der von Gott gebraucht werden möchte. Und auf der anderen Seite werden wir sehen, was den erwartet, der von Gott gebraucht werden möchte. In den Kapiteln 9 und 10, wenn Esra, man könnte, ja, ich weiß gerade keine anderen Worte, wo man sagen könnte, dass Esra sein blaues Wunder erlebt, wenn er endlich nach Israel ankommt. Okay. Um die Verse ein bisschen durchzugehen, Esra wird uns vorgestellt in Kapitel 7, 1 bis 10. Wir erfahren seine Abstammungslinie, dass er ein Nachfahre Aarons ist, das heißt ein Priester. Und wir erfahren, dass er ein Schriftgelehrter ist, Vers 6, wohlbewandert im Gesetz Moses. Das Schriftgelehrtentum tritt in der Zeit Esras ganz neu auf und wird in dieser Zeit oder ab dieser Zeit groß. Es ist zu dieser Zeit nicht das, was wir im Neuen Testament so negativ besetzt finden, sondern damals ist es wirklich ein positiver Aufbruch, denn als Israel weggeführt war, ist ihnen, auch wenn sie von da an auch immer noch nicht in dem Stand waren, in dem sie sein müssten, um wirklich Gottes vollen Segen zu erfahren, aber doch hat sich etwas geändert. Sie haben dort wirklich kapiert, okay, das ist uns passiert, weil wir Gottes Gebot nicht befolgt haben, das darf nie wieder passieren. Und deshalb entstand dieses Schriftgelehrtentum in dieser Zeit, dass sie besonders Wert darauf gelegt haben, das Wort, das Gesetz zu erforschen und dann auch zu tun, was dann aber eben mit der Zeit in eine Gesetzlichkeit abgedriftet ist, die einerseits von Heuchelei geprägt war und auch davon, dass eben man besonders streng bei anderen Leuten war und auch noch Gebote hinzugefügt hat und die wichtigeren eigentlich vernachlässigt hat, wie Jesus das dann später brandmarkt. Aber bei dieser Zeit sind wir jetzt noch nicht. Das Schriftgelehrtentum tritt auf. Esra ist einer davon, der Führende. Und er hat eben nun als ein solcher das Ziel, in sein Heimatland zurückzukehren, um dort eben auch den Menschen das Wort zu lehren, dass auch sie dort wirklich nach Gottes Gebot leben und der Segen Gottes auf sie komme. Und ich lese einmal die Verse 9 und 10, und besonders 10 werden wir dann auch wirklich näher betrachten. Denn am ersten Tag des Monats begann der Hinaufzug von Babel, und am ersten Tag des fünften Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Also hier sagt uns der Autor und damit letztlich auch der Heilige Geist, erstens, was Esras Motiv, Herzensanliegen war, und er sagt uns sogar durch dieses Denn am Anfang des Satzes, dass dieses Motiv es auch war, weshalb Gottes Hand mit ihm war. Hier steht ja, sie kamen an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn, also deshalb war sie über ihm, weil er eben sich dieses Ziel für sein Leben gesetzt hatte. Esra hatte Gottes Ziele zu seinen Zielen erklärt und darum segnete auch Gott ihn in seinen Zielen. Wie wir es auch lesen in Psalm 37, Vers 23, vom Herrn werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Das ist das, was wir letztlich hier an Esra ganz praktisch sehen. Und das ist auch unser erster Punkt, den wir uns anschauen und ableiten möchten. Das Erste, was du brauchst, um in Gottes Hand brauchbar zu sein, du brauchst das richtige Ziel in deinem Leben. Und es wird hier in drei Aspekte aufgeteilt, zwei für sich selbst und dann eins für Gottes Werk. Nämlich zuerst hatte er sich das Ziel gesetzt, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Und ich habe ja schon erwähnt, woraus das kam, eben aus dieser neuen Erkenntnis, wir müssen Gottes Wort wirklich ernst nehmen. Sie hatten erkannt, dass alles andere fatal endet und wir sehen ja auch in den Königsbüchern, wie wenig das beherzigt wurde, dass in Josias Zeit das Gesetz so sehr vergessen wurde, dass es ein völliger Aufschrei ist, wenn es auf einmal im Schatzhaus gefunden wird. Also das war wirklich weg. Und das sollte nun nicht mehr geschehen. Dieses Ziel wird er sich früh gesteckt haben, davon können wir ausgehen, denn sonst könnte er zu dieser Zeit noch kein so gelehrter und bewanderter Schriftgelehrter sein. Esra hat in seinem Leben seine Energie darauf verwendet und seine Kraft und Zeit hineingesteckt, Gottes Wort zu erforschen. Und das ist deshalb der erste nötige Schritt, um überhaupt Gott dienen zu können, weil damit auch die Erkenntnis einhergeht oder das aus der Erkenntnis stammt, wenn wir uns nicht von Gott belehren lassen, werden wir ihm nicht richtig dienen. Wir werden falsch gehen. Das wird auch zum Ausdruck gebracht in Prediger 5 oder Prediger 4, Vers 17 eigentlich. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen. Denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Das ist letztlich, was Götzendienst ist und was Israel auch falsch gemacht hat. Ich komme übermütig vor Gott und diene ihm, wie ich es will und mache es deshalb falsch. Was hier steht, wir sollen uns erstmal nahen und hören. Und das tun wir, wenn wir eben Gottes Wort studieren. Damit geht die Erkenntnis einher, von Natur aus ist mein Denken erstmal falsch. Von Natur aus will ich Gott auf die falsche Weise dienen. Von Natur aus erkenne ich Gott erstmal falsch. Von Natur aus habe ich ein falsches Gottesbild. Von Natur aus halte ich Gott entweder als einen lieben Gott, der sowieso niemanden richten wird, oder ich stelle ihn mir als einen, ja, wie wir es in allen anderen Religionen eben sehen, als einen rein fordernden und kühlen, distanzierten, reinen Richter vor. All die Religionen zeigen uns, die eben losgelöst von Gottes Wort funktionieren. Unser Gottesbild ist von Natur aus erstmal verdreht und muss von Gottes Wort erstmal gerade gerückt werden. Und genauso unser Gerechtigkeitsempfinden. Von Natur aus halten wir in der Regel, was Gott für schlimm hält, für gar nicht so schlimm. Und andere Dinge, die von Gott vielleicht in Ordnung sind, umso schlimmer. Also auch unser Gerechtigkeitsempfinden ist erstmal verdreht. Und das müssen wir anerkennen als allererstes und uns von Gottes Wort belehren lassen, um Gott überhaupt brauchbar zu sein. Wir müssen Gottes Wort studieren. Was erkennen wir dort? Wir lernen erstmal, was ist überhaupt Recht vor Gott. Wir lernen seine Gebote kennen, die er uns gegeben hat. Und der Psalmist vom Psalm 119 hat das ganz besonders zu schätzen gewusst. Deshalb hat er uns 176 Verse hinterlassen, in denen er besonders davon eben schwärmt, wie gut Gottes Gebot eigentlich für uns ist. Zum Beispiel Vers 14. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über laute Reichtümer. Oder Vers 9. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Vers 80. Mein Herz soll sich redlich an deine Anweisungen halten, damit ich nicht zu Schanden werde. Gottes Gebote sind uns zum Guten gegeben, weil sie uns lehren, richtig zu leben. Und wenn wir nach ihnen wandeln, wir auch wirklich unter Gottes Segen kommen können. Gottes Gebote sind gut für uns. Und genauso lernen wir aber nicht nur seine Gebote, sondern wir lernen auch sein Wesen kennen. Und auch das ist nötig, dass wir überhaupt lernen, ihm zu vertrauen, dass wir ihm folgen wollen. Seine Macht und Erhabenheit, dass wir ihn fürchten, aber auch seine Liebe und Barmherzigkeit, um ihn zu lieben, eben letztlich auch im Vertrauen zu leben. Wir müssen Gottes Wort kennen, um Gott richtig folgen zu können. Das hatte sich Esra gesteckt als Ziel und das ist Gottes Wille für uns. Und was wir uns nur eben auch zu Herzen nehmen können, auch dort wie Esra und wirklich unser Herz darauf zu richten und auch wirklich das anzuerkennen, ohne das werden wir irre gehen. Aber genauso auch das Zweite, er wollte es nicht nur forschen, sondern auch tun. Und als das wegfiel, im Großen und Ganzen ist das Pharisäertum entstanden. Als diese Schriftgelehrten eben nicht mehr sich selbst am Gesetz prüften, sondern nur noch alle anderen. Und dadurch entstand Härte, dadurch entstand Gesetzlichkeit und eben Heuchelei. Esra wollte es wirklich tun. Das führt erstens dazu, dass es nicht nur ein Hobby ist und nicht nur zu Besserwisserei führt. Denn sobald wir Gottes Wort wirklich tun wollen, demütigt es uns auch. Erst dann haben wir auch wirklich den richtigen Zugang dazu, dann erkennen wir auch, wie schwer die Dinge sind. Und dadurch erkennen wir auch erst unsere eigene Sünde. Auf der einen Seite, entweder solange wir noch gar nicht bekehrt sind, ist das, was uns eben auch in die Gotteserkenntnis führt, wenn wir versuchen, Gott zu folgen, erkennen wir erstmal, wir können es nicht. Und auch das bringt uns erst dazu zu erkennen, ich brauche Gnade. Ich brauche Erlösung. Und darum ist das das einzig richtige Ziel, das sich der Sünder stecken kann. Denn es ist ja auch schon mal viel Erkenntnis damit verbunden, dass ich erstmal sage, Gott hat Anrecht auf mein Leben. Gott hat ein Anrecht darauf, dass ich ihm folge. Dass ich ihm gehorche. Dass ich für ihn lebe. Und erst wenn ich mir dieses Ziel stecke, erkenne ich, ich kann das nicht. Ich versage, ich will das Falsche und selbst wenn in mir ein Wollen vorhanden ist, am Ende tue ich dann doch wieder das Böse, wie Paulus es ausdrückt in Römer 7, sodass wir hoffentlich dahin kommen, dass wir dann sagen, wie er, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib und dann auch hoffentlich die Gnade in Christus erfahren. Er ist für unsere Schuld gestorben und will uns vergeben und auch uns helfen zu folgen, dass wir auch wie dann er sagen können, ich danke Gott durch Christus Jesus, unserem Herrn. Aber auch als Gläubige ist es wichtig, diese Erkenntnis immer wieder neu zu machen, denn wir können diese Wahrheiten auch eben oft aus unserem praktischen Leben entfernen und obwohl wir zwar die Gnade von Christus angenommen haben, uns doch eigentlich für ziemlich gut halten und doch wieder in die Selbstgerechtigkeit fallen. Auch darum ist es auch als Christ weiterhin wichtig, uns ständig an Gottes Wort zu prüfen und wirklich mit dem Herzensentschluss ranzugehen, Herr, ich will dir folgen, ich will wirklich tun, was du von mir verlangst und du verdienst es, dass ich dir vollkommen folge und deshalb gebe ich mich auch nicht mit weniger zufrieden, denn sobald ich mich mit weniger zufrieden gebe, liegt das wieder meinem verdrehten Gottesbild, Sünde ist gar nicht so schlimm und ich bin eigentlich gut genug und das tötet dann wieder mein geistliches Leben. Nein. Wer Gott brauchbar sein will, muss sich das Ziel stecken. Ich will Gottes Wort kennen und auch wirklich tun. Und wer das sich für sein Leben gesteckt hat, der wird nicht da stehen bleiben, sondern ja, wenn wir Gott das Wort tun wollen, dann bedeutet das auch, denn Gott will von uns, dass wir auch in seinem Reich dienen, dass wir dem Aufbau seines Volkes heute seiner Gemeinde eben dienen, das ist Gottes Wille für uns. Und so hat das auch Esra als Ziel für sich gesteckt. Eben, er will in Israel Gesetz und Recht lehren. Er hat, ja, sein größter Wunsch war es, dass Gottes Volk Gott wirklich dient, dass Menschen zu Gott umkehren heute, dass Menschen sich erstmal bekehren von der Sünde weg, aber dass sie dann auch wirklich Gott dienen und ihm die Ehre geben, ihn anbeten, ihm folgen. Und das hat ihn eben zum Lehrer gemacht. Deshalb wollte er, dass die Menschen lehren. Deshalb wollte er Gottes Wort verkündigen. Das sollte ja auch unser Ziel sein. Das ist Gottes Ziel heute, dass Menschen umkehren, Sünder umkehren und beginnen, Gott zu ehren. Und was ich auch nochmal betonen möchte, er hat wirklich sein Herz darauf gerichtet. Er hat es mit ganzer Hingabe getan. Das war sein Lebensziel und nicht sein Hobby. Er war nicht nur ein religiöser Typ, sondern er war wirklich ein Werkzeug in Gottes Hand. Und auch das ist wirklich nötig. Wir können natürlich, ich gehe davon aus, jeder, der mir gerade zuhört, wird mindestens dann und wann die Bibel lesen und ein wenig versuchen, Gott zu folgen und wenn es sich anbietet, auch bereit sein, von seinem Wort zu erzählen. Aber diese Hingabe, dieses Feuer ist es, was es braucht, um in Gottes Hand brauchbar zu sein. Aber das bringt uns auch wieder zurück an den Anfang, denn wahrscheinlich werden jetzt viele merken, oh, ich habe diese Hingabe, dieses Feuer irgendwie nicht. Ich wünschte manchmal, ich hätte es, aber ich verspüre es nicht. Und da sind wir wieder eben am Anfang, dass ich dann eben an die richtige Stelle gehe, dass ich Gott suche in seinem Wort und wie wir dann im nächsten Punkt sehen werden, auch im Gebet ihn anflehe. Wir brauchen, wie schon beim zweiten Ziel, eben Gott, dass wir Gottes Willen tun wollen, wir brauchen das richtige Ziel, um dadurch unsere Hilflosigkeit und Schwachheit erstmal zu erkennen, um zu Gott zu kommen, von ihm Gnade zu erflehen und sie dann auch zu bekommen. Aber solange wir uns nicht dieses Ziel stecken, erkennen wir unsere Hilflosigkeit nicht, flehen nicht wirklich von ganzem Herzen darum und empfangen darum auch nicht. Denn wir haben oft, weil wir nicht recht bitten. Wer aber dieses Verlangen hat, der kann auch diese Zuversicht haben. Wer eben an die richtige Anlaufstelle geht, zu Gottes Wort und dann zu Gott im Gebet, dem will Gott das dann auch schenken, wie er es eben auch Esra und vielen anderen schon geschenkt hat. Also, das erste, das richtige Ziel für sein Leben. Und wir sehen nun, wie Gott ihn bestätigt in diesem Ziel. Zuerst lesen wir schon weiter vorne in Vers 6, also in der zweiten Hälfte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Gott war mit ihm, Gott segnete seinen Weg, sein Ziel. Und wir sehen auch gleich, wie sehr, ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber ab den Versen 12 bis 26 ist nun ein offizieller Erlass des Königs des Persischen Reiches, der Esra nun, ja, der eben in die gleichen Fußstapfen tritt wie schon Kyros, deshalb Esra nach Israel schickt und diesmal nicht mit dem Auftrag, den Tempel zu bauen, sondern, ich lese nur Vers 12, stimmt gar nicht, Vers 14, weil du, Esra, von dem König und seinen sieben Räten gesandt bist, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem durchzuführen nach dem weisen Gesetz deines Gottes. Also, er hat es geschafft, vom König genau dazu ausgesandt zu werden, was auf seinem Herzen war und wovon er auch wusste, das ist Gottes Ziel. Wir wissen nicht, was sein Zugang zum König war, ob er auch ein Beamter war oder ob er sonst irgendwie zu diesem Zugang gekommen ist. Aber irgendwie hat er es geschafft, von dem König des Weltreiches damals geschickt zu werden. Du, geh nach Israel und schau, dass die Leute dem Gesetz Gottes gehorsam sind. Und nicht nur das, er bekommt dann auch noch wieder Schätze mit vom König. Er bekommt finanzielle Unterstützung, dass auch der, ja, speziell auch um Opfer später darzubringen und den Priesterdienst zu fördern. Er bekommt in diesem Schreiben mehr Rechte, als jemals die Juden zuvor bekommen haben von den persischen Königen. Er bekommt dann in Vers 21 quasi ein Blankoscheck des Königs, um den Priesterdienst wirklich aufrechterhalten zu können. Er hat zwar gewisse Obergrenzen, aber er sagt in Vers 21, und ich, der König Artasaster, habe allen Schatzmeistern jenseits des Stromes befohlen, dass alles, was Esra, der Priester und Schriftgelehrte, im Gesetz des Gottes des Himmels von euch fordern wird, pünktlich gegeben werden soll. Also Esra darf nicht nur hingehen und lehren, er darf auch hingehen und zu den umliegenden Statthaltern gehen, die ihn ja bisher eigentlich immer mehr Hindernis als Hilfe waren und sagen, vom König verordnet, ihr müsst uns jetzt den Priesterdienst zahlen. So sehr kann Gott manchmal, oder segnen, können tut das natürlich, aber er tut es auch oft wirklich. Und weiter bekommt er sogar noch richterliche Gewalt, er soll Richter einsetzen und darf wirklich Strafen verhängen, bis hin zu, ja, es wird wirklich aufgeführt, bis zum Tode oder zur Verbannung, zur Geldbuße oder zum Gefängnis. Also sie bekommen noch mehr Eigenverantwortung, Eigenjustiz dürfen sie aufrichten. Er bekommt eben weiter das ja, die Anweisung, eben, wie schon gesagt, zu überprüfen, inwiefern das Gesetz eigentlich schon umgesetzt wird, es dann zu lehren, Richter einzusetzen, die es dann weiter tun. Also bekommt genau das aufgetragen, was er auf dem Herzen hat, was er tun will. Und so sehen wir, dass Gott, wie Gott an diesem König gewirkt hat. Und davon sieht auch Esra, wie er eben bestätigt wird und wird umso mehr bestärkt und beginnt dieses Riesenwerk nun. Er versammelt wieder eine weitere Schar von Juden, die zurückziehen wollen. Diesmal weit weniger, keine 5% von der letzten Reise, es sind nur etwa 1500 Mann, die wiederum aufgezählt wurden in Kapitel 8. Wir finden wieder erstmal Probleme, sie haben keine Leviten. Das war allgemein Mangelware, schon auf der ersten Reise waren das ziemlich wenige. Und ich hatte beim ersten Mal ja schon gesagt, das zeigt uns auch, dass hier Probleme auftreten, wie Gott eigentlich bewahrt, dass diese ganzen Stämme überhaupt noch nachvollziehbar da sind. Denn Gott gibt auch diesmal wieder Gnade, dass sich noch Leviten finden und mitziehen, damit dadurch auch wirklich der Priesterdienst weiter gestärkt werden kann. Diese Erzählung geht bis Kapitel 8, Vers 20 und da finden wir eine weitere, für mich jedes Mal sehr interessante Beschreibung, Begebenheit, wo wir als nächstes nun stehen bleiben wollen, Verse 21 bis 23 des 8. Kapitels, die ich nur nochmal einfach vorlesen möchte. Dort steht: Und ich ließ dort am Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Denn ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten, seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott und er erhörte uns. Eine, wie ich meine, doch sehr interessante Geschichte hier kurz, wo sich auch jeder fragen kann, wie hätte ich wohl in dieser Situation oder in einer ähnlichen gehandelt? Hätte ich diesen Mut aufbringen können? Also erst kurz davor mit 1500 Mann quer durch auch größtenteils unbesiedeltes Land zu ziehen, wo eben eine Menge Räuberbanden und so weiter rumziehen. Noch dazu haben sie lauter Schätze vom König dabei und eben so eine Truppe von Priestern, Frauen und Kindern ist eben nicht sehr wehrfähig gegen eine andere Gruppe, die vielleicht kommen könnte von bewaffneten Räubern, die sie eben möglicherweise ausnehmen wollen. Also das ist eigentlich ein großes Risiko, was er dort eingeht. Fühlt sich in diesem Moment aber doch zu diesem Schritt von seinem Gewissen gedrängt. Und das wollen wir nun genauer ansehen, was das lehrt, inwiefern uns das zum Vorbild sein kann. Wie gesagt, frage dich, hättest du genauso gehandelt? Was wären Beispiele, die für uns oder ja heute möglicherweise eine Anwendung wären? Nun, das Erste, was mir jetzt zum Beispiel einfiel, war jetzt ja ein Mann aus der neueren Zeit, der auch ähnlich gehandelt hat wie ein Mann wie Georg Müller, der ja auch ohne Absicherung einfach mal ein Waisenhaus hingestellt hat, auch allein im Vertrauen auf Gott. Genauso können wir in diese Reihe diverse Missionare eingliedern, die auch ins Ungewisse, in fremde Welten aufgebrochen sind, auch ohne Schutz vielleicht zu Eingeborenen gegangen sind. Und wir wissen auch aus der Geschichte, manche von diesen sind auch tatsächlich dann gestorben auf dieser Reise, obwohl sie genauso auf Gott vertraut hatten. Die Nächsten sind wieder dorthin gegangen, auch im Vertrauen auf Gott, und konnten diese Menschen dann doch erreichen. Auch solche Geschichten gibt es. Und so gibt es auch in unserem Leben oft, zumindest wenn wir Gott treu sein wollen, werden wir in so eine Situation kommen, in der wir uns entscheiden müssen, ich kann jetzt entweder den sicheren Weg gehen oder ich kann den Weg gehen, mit dem ich Gott jetzt verherrliche. Und das wird bei uns oft werden Situationen sein, das beginnt oft schon bei der Bekehrung. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen es haben wird, wenn ich jetzt also wenn ich schon älter bin und nicht aus einer gläubigen Familie komme, wenn ich jetzt auf einmal anfange, mich vor meinen Kollegen, meinen Freunden und meiner Familie zu Jesus zu bekennen. Ich weiß nicht, wie sie reagieren werden. Ich weiß nicht, welche Beziehungen ich vielleicht verlieren werde. Ich gehe irgendwo ins Ungewisse und muss somit schon von Anfang an im Vertrauen auf Gott leben. Das Gleiche geht eben weiter, wenn ich zu einer neuen Arbeitsstelle gehe, wenn ich vielleicht dort herausgefordert bin, mich zu Jesus zu bekennen und nicht weiß, werde ich dadurch jetzt vielleicht abgelehnt werden von den Leuten. Ja, das kann zu Problemen führen, die sehr unangenehm werden können. Wenn wir uns treu zum Herrn stellen wollen, glücklicherweise hängen an unserer Entscheidung meistens nicht das Leben von 1500 Leuten. So war es aber bei Esra. Ich habe etwas damit gerungen, wie ich diesen Punkt nun überschreiben soll. Kurzfristig habe ich mir nun umentschieden, was braucht ein Diener Gottes? Er braucht eine lebendige Beziehung zu Gott. Denn wir müssen auch sehen, was wir hier sehen, können wir Führung Gottes nennen. Denn wir wissen auch, es war nicht grundsätzlich falsch, sich eskortieren zu lassen. Im nächsten Buch, in Nehemia, werden wir sehen, Nehemia wird von Staatsdienern nach Israel eskortiert und er hat keine Gewissensprobleme damit, Esra schon. Esra hatte auch keine Verheißung durch irgendeinen Propheten, das wird funktionieren. Aber er war dennoch felsenfest überzeugt, Gott wird uns durch diese Wüste sicher hindurchbringen, obwohl es eine sehr gefährliche Reise ist. Und somit ist das ein Punkt, an dem ein bisschen sich niederschlägt, was sich auch sonst durch dieses Buch zieht, nämlich wir lernen an diesem und auch am Buch Nehemia, wie Gott damals und wie auch Gott heute uns führt. Denn dieses Thema Führung Gottes ist ja oft auch umstritten. Wir wissen von vielen Menschen und Kreisen, die eben sich das am liebsten so hätten, dass Gott uns genauso führt, wie er damals Mose und David zum Beispiel geführt hat. Ja. David, der kurz vor einer Schlacht betet, Herr, soll ich sie angreifen? Und Gott antwortet wörtlich, ja, du sollst sie angreifen. Und beim nächsten Mal fragt er wieder, Herr, soll ich dort hinausziehen? Und Gott sagt, nein, warte, kämpf lieber in den Bergen mit ihnen und dort werde ich dir den Sieg geben. Das wäre oft sehr angenehmer, als dieses im Vertrauen drauf losgehen. Und so wünscht sich das manch einer. Allerdings können wir hundertprozentig sicher sein und Gott gibt uns das heute so nicht. Wir sehen schon in der Bibel, er gab das nur besonderen Personen und auch David musste oft doch seinen Kopf anstrengen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sein Vertrauen bemühen, denn Gott hat ihm nicht immer jeden Schritt gesagt, den er gehen soll, genauso wenig wie er das bei uns tut, beziehungsweise bei uns noch weniger. David und Mose waren, oder Paulus waren eben zu bestimmten Schlüsselzeiten der Heilsgeschichte da und wurden so besonders von Gott geführt. Aber eben an Esra und Nehemia sehen wir zum Beispiel, da ist das nicht der Fall. Sie gehen im Vertrauen voran. Und dennoch versuchen wir heute oft zu erzeugen, was Gott nicht gibt. Ein perfektes Beispiel dafür habe ich vor kurzem gehört. Da hat mir jemand erzählt, wie eben heutzutage teilweise solche Prophetenschulen ablaufen, was es ja gibt. Und er meinte, ja, das zumindest da, wo er mal war, funktioniert das so. Da wird dir gesagt, du sollst jetzt beten, Herr, offenbar mir etwas. Und das Erste, was dir danach durch den Kopf geht, das ist Gottes Prophezeiung für dich. Also es kommt einfach nichts, also erzeuge ich es einfach irgendwie. Aber das Gleiche machen wir auch, tendieren auch wir oft manchmal dazu, indem wir zum Beispiel nach Zeichen suchen, wo sie einfach nicht da sind. Zum Beispiel, ich frage mich, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Und morgen schlage ich die Zeitung auf und da ist eine Arbeitsstelle und oh, das ist jetzt Gottes Zeichen für mich, die ist mir besonders ins Auge gesprungen. Da muss ich hin und das ist mein einziger Weg. Oder ein anderes Beispiel, ich bete, bitte Gott um Weisheit und der erste Gedanke, der mir danach im Gebet kommt, der ist jetzt hundertprozentig Gottes prophetische Führung für mich. Wir müssen eben leider einfach sehen, die Verheißung, dass Gott das genauso tut, haben wir einfach nicht. Wir haben nicht diese Verheißung, jeder Gedanke, der dir im Gebet kommt, ist wie eine prophetische Eingabe von Gott an dich. Heißt das nun, Gott führt uns gar nicht? Nein, auf keinen Fall. Doch, Gott führt uns, aber eben nicht immer so direkt, wie wir uns das oft wünschen würden. Denn der Weg, wie Gott uns führt, ja, bemüht eben leider oft unser Vertrauen und das ist uns unangenehm und deshalb wünschen wir es uns oft anders. Schauen wir uns nun näher an, wie kommt Esra zu seinem Handeln hier? Wie kommt er dazu, hier so zu handeln, zu seinem Entschluss? Nun, das Erste, was wir sehen, ist, er ist erstmal schon mal allgemein auf dem Weg, Gott zu ehren. Er hat die richtige Grundausrichtung für sein Leben. Ja. Wer schon grundsätzlich falsch geht, irre geht und ein Leben sowieso nur für sich und seinen Wohlstand führen will, der braucht nicht erwarten, Gottes spezielle irgendwie Führung groß zu bekommen. Wenn ich Gottes Führung zum Beispiel erbete für eine neue Arbeitsstelle, die ich sowieso nur will, um meinen Wohlstand noch weiter in die Höhe zu treiben, also nicht, weil ich einen Job brauche, sondern nur, weil ich mehr verdienen will, einfach aus selbstsüchtigen Zwecken, dann brauche ich nicht erwarten, dass Gott mich da jetzt besonders führen wird. Ich brauche erstmal die richtige Grundausrichtung. Zweitens, was sehen wir noch an Esra? Wovon er hier letztlich geleitet wird, ist eigentlich sein Gewissen. Ja? Er hat keine Eingebung, oh, du darfst dich dort nicht hinbegleiten lassen, sondern er bekommt auf einmal aufs Herz, warte mal, wenn ich das jetzt tue, dann verunehre ich dadurch doch Gott. Dann widerspreche ich doch mit meinem Handeln dem, was ich gesagt habe. Es ist sein Gewissen, durch das Gott ihn letztlich dazu führt. Das Gewissen ist uns von Gott gegeben, jedem Menschen. Aber auch da müssen wir wissen, es ist durch den Sündenfall erstmal verkehrt. Es schlägt oft an, wenn es nicht anschlagen soll und schläft noch viel häufiger nicht an, wenn es eigentlich anschlagen sollte. Und darum ist auch wieder der erste Punkt wichtig. Durch Gottes Wort wird unser Gewissen mehr und mehr gerade gerückt. Wir lernen, was ist Gottes Wille und was nicht. Und so kann, ja, führt uns Gott auch eben oft über dieses Mittel, über das Gewissen. Das sehen wir auch bei vielen anderen Glaubensmännern. So liest man zum Beispiel von Georg Müller, dass es ihm eines Tages aufs Gewissen gelegt war, keinen Lohn mehr, keinen festen Lohn mehr für seinen Verkündigerdienst zu fordern, noch bevor er überhaupt Waisenhäuser aufgemacht hat. Begann er also schon dadurch damit, im Vertrauen auf Gott zu handeln, weil ihm eben auch dann aufs Gewissen gelegt war, Moment, wie dieses Geld zusammenkommt, ist nicht recht. Das war nämlich damals durch Verkauf von Sitzplätzen in der Kirche. Das war ihm bewusst, entspricht nicht Gottes Wille. Und genauso lag ihm dann einfach auf dem Gewissen, nein, ich möchte viel lieber, dass die Menschen wirklich fröhlich geben. Und Gott segnete diesen Weg, sodass dieser Mann wirklich versorgt wurde. Er führte ihn da durch sein Gewissen. Und ein anderes Beispiel ist von Hudson Taylor, der auch einmal mit nur noch einer Münze in seiner Tasche durch ein Wohnviertel ging und dann zu einer armen Familie kam, wo er gesehen hat, die Kinder hungern hier. Und der Mann bat ihn, für ihn und seine, beziehungsweise für seine sterbende Frau zu beten. Und er konnte kaum beten, weil er wusste, ich habe Geld, ich könnte ihnen auch materiell helfen, aber ich will es nicht, weil ich da nichts mehr habe. Und wurde am Ende auch da durch sein Gewissen dazu geführt. Er hat ihnen sein Letztes gegeben und Gott hat es auch wiederum gesegnet, indem er ihn kurz danach eben doch wieder versorgt hat. Gott führt uns durch unser Gewissen. Und genauso, und das sehen wir auch besonders am Buch Esra und Nehemia, Gott legt uns auch Dinge eben aufs Herz. Wir sehen das schon bei Esra, er hatte diesen Wunsch, ins Land zu ziehen. Und in Nehemia wird es wortlich gesagt, Nehemia 2, Vers 14, dort sagt er ganz klar von sich, Nehemia 2, Vers 12 meinte ich, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte. Das war ihm ganz klar. Dieses Bauwerk, was Nehemia vorhat, kommt von Gott. Es ist mir von ihm gegeben und darum vertraue ich darin auf ihn. Das tut Gott sehr wohl. Allerdings dürfen wir das auch nicht verwechseln mit einer prophetischen Eingabe. Kann sein, Gott führt uns auf ganz andere Wege dann am Ende zum richtigen Weg. Und wir werden auch bei Esra noch merken, dass wir in unseren Vorstellungen, was Gott tun will, oft sehr falsch liegen können. Das war nämlich bei Esra auch zum Teil so. Ein anderes Beispiel hat der Missionar Stephen Lonetti mal erzählt, der jahrelang sich vorbereitet hatte, um in einem bestimmten Ureinwohnerstamm zu wirken. Sie haben die Sprache gelernt und so weiter. Und kurz bevor sie kommen wollten, haben die Leute gesagt, nein, wir wollen nicht, dass ihr kommt. Er war sich auch sicher, es war ihm von Gott so aufs Herz gelegt und am Ende war doch alles zerschlagen. Aber was führte Gott dadurch? Er führte sie woanders hin, nämlich auf eine, ich glaube, es ist eine Insel namens Taliabo, aus der letztlich ein sehr bekannter Film sogar entstanden ist, weil sich der ganze Stamm bekehrt hat. Wenn wir Gott wirklich dienen wollen, ja, führt er unsere Herzen, aber das heißt nicht, dass diese Dinge prophetische Eingaben sind. Sie dürfen hinterfragt werden. Und es kann auch sein, dass Gott auch durch die Weisheit anderer Leute am Ende auf einen ganz anderen Weg führen will. Dennoch dürfen wir wissen, Gott führt auch auf diese Weise. Und so wie Esra, er durfte dann sehen, er hatte diesen Wunsch, er hat darüber gebetet, er hat es geprüft, er hat sich vorbereitet und dann wurde sein Weg von Gott bestätigt, wie ich schon gesagt habe, indem er ihm auch, der König ihm diesen Weg geebnet hat. Und deshalb hatten wir auch gelesen in Vers 28, darum fasste er Mut. Er wurde immer mehr bestätigt, ja, das ist wirklich Gottes Weg nun, Gott will das segnen und darum ziehe ich los, vertraue nun auf ihn. Und ein weiteres, das dabei natürlich noch wichtig ist, ist Esra, und das sehen wir hier, hatte Übung zu beten. Und zwar wirklich von Herzen und im Glauben zu beten. Er sagt nicht einfach, ja, ich glaube jetzt, Gott wird das führen, sondern er weiß, Gott will gebeten werden. Und das ist auch die Verheißung, die wir ja letztlich haben. Gott erhört Gebet. Wir haben zig Verheißungen dazu im Neuen Testament. Allein Johannes 14 bis 17 sind es, meine ich, 6 Mal, dass der Herr uns sagt, wenn wir in seinem Namen bitten und wenn wir in ihm bleiben, dann werden wir den Vater bitten, um was wir wollen und es wird uns zuteil werden. Aber eben, wenn wir in seinem Namen eine rechte Herzenshaltung bitten. Und das sehen wir auch hier. Esra bittet nicht kurz, sondern er lässt ein Fasten ausrufen und lässt den ganzen Trupp zu Gott beten, einen Tag lang wahrscheinlich. Warum Fasten? Fasten ist auch ein ziemlich unterbelichtetes Thema unter uns Christen heute oft. Ich habe mal versucht, mich damit zu beschäftigen und ich habe nicht mal ein Buch dazu gefunden. Also zumindest auf der Seite, wo ich gesucht habe und habe dann nur einen Artikel gefunden in einer Zeitschrift, wo ein Autor, der über Fasten geschrieben hat, sogar auch zugegeben hat, ich muss auch sagen, dass ich bei diesem Thema nicht aus Erfahrung sprechen kann. Nun, warum fasteten sie damals? Was ist überhaupt das Ziel dieser Praktik? Nun, es ist garantiert nicht so, wie es von den Pharisäern praktiziert wurde. Damals hatten ja die Juden 2-mal die Woche einen Fastentag. Im Gesetz hatte Gott nur einen Fastentag im Jahr verordnet. Also das ist nichts, was wir einfach ständig, was unser ständiges Leben kennzeichnen muss, quasi als Opfer für Gott. Nein. Aber es hat den Sinn, wie Esra es hier sagt, um sich zu demütigen, um sich die eigene Hilflosigkeit und Abhängigkeit vor Gott bewusst zu machen und dieses Anliegen jetzt wirklich ins Zentrum zu rücken, dieses Anliegen zu forcieren, über dieses Anliegen nachzudenken, um es zu prüfen, um sich selbst zu prüfen, Herr, ist etwas an mir, weshalb du nicht erhören wollen würdest oder sonst, Herr, zeige es uns, Herr, führe uns. Und auch wirklich diesem Anliegen dann vor sich, vor dem eigenen Herz wirklich das richtige Gewicht zu geben, in der richtigen Einstellung einfach zu kommen und zu bitten, als Sünder vor einen heiligen Gott, der in Gnade verheißen hat, zu erhören. Das muss nicht immer durch Fasten geschehen, aber doch sehen wir eben dieses Grundsätzliche, was wir, glaube ich, auch manchmal lernen müssen. Wir müssen lernen, auch in der richtigen Haltung wirklich zu Gott zu kommen, im richtigen Vertrauen, im richtigen auch Bewusstsein, wer bin ich, was bitte ich hier? Und darin wird auch oft auch unsere Bitte dann letztlich gerade gerückt. Gott führt uns auch durch Erkenntnis. Das sehen wir auch bei Esra hier. Er hat nicht den Eindruck gehabt, es würde Gott verunehren, sondern es war ihm einfach klar, es war eine Erkenntnis. Es würde nicht zu Gottes Ehre dienen, jetzt hier eine Gesandtschaft vom König anzufordern. Esra war ein Mann mit einer lebendigen Beziehung zu Gott, die sich darin äußert, dass er ihm folgen wollte, dass er ein Beter war und dass er gelernt hatte, Gott zu vertrauen. Und wie lernen wir das? Auch wiederum durch Gottes Wort, indem wir Gott in seinem Wort kennenlernen und indem wir dann, wie Esra, uns vornehmen, ihm zu folgen. Und das war bestimmt auch nicht das erste Mal, dass Esra im Vertrauen auf Gott gehandelt hat. Nein, es sind kleine Schritte, in denen man das Vertrauen und das rechte Bitten dann auch lernt. Und das ist auch für uns dann die Anwendung. Das sollten wir uns zum Ziel machen, eben wirklich Gottes Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Wir sind gefordert, eine lebendige Beziehung zu unserem Gott aufzubauen. Ich bin schon sehr vorangeschritten in der Zeit. Darum werde ich den letzten Punkt jetzt relativ schnell durchziehen. Aber dennoch nicht auslassen. Es folgen noch zwei Kapitel. Das restliche Kapitel 8 wird uns beschrieben, wie eben diese Rückreise nun stattfindet, wie sie gelingt, wie Gott sie eben bewahrt, wie sie dann ankommen, erstmal ruhen, dann die Güter die vom König gesandt waren, übergeben, woran wir auch seine Integrität wirklich sehen, wie er da auch offen mit finanziellen Mitteln umgeht und wie sie dann auch dort opfern, was auch ihre Hingabe an die Anbetung zeigt. Aber dann in Kapitel 9, wie ich gesagt hatte, erwartet Esra sein blaues Wunder. Und da müssen wir uns erstmal fragen, mit welcher Einstellung, mit welcher Erwartung ist Esra wohl losgezogen? Ja, wahrscheinlich, er geht dorthin und wird dort Juden finden, die irgendwo schon guten Willen haben, aber einfach nicht genug gelehrt sind, und er lehrt sie jetzt und wird dadurch das Volk auf eine ganz neue Stufe sowohl der Heiligkeit als auch des Segens Gottes führen. Und das trifft er nicht an. Sondern, ich lese einmal Kapitel 9, die ersten zwei Verse. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen: Das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Pherezitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern, denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Als ich nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd, mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Also er sieht, er findet hier ein Volk vor, das bis zum Haaransatz in Sünde steckt. Und zwar, das ist keine Kleinigkeit, was sie damals taten. Es war erstens klar, ganz klar von Gott verboten. Aber diese Absonderung war besonders wichtig, weil genau dadurch sie wiederum verführt wurden zum Götzendienst einerseits und andererseits, dadurch hätten sie das weiter durchgezogen, hätte sich das Volk wahrscheinlich mit der Zeit im Weltenmeer aufgelöst. Sie hätten sich vermischt mit den anderen, die Religionen hätten sich vermischt, die Völker hätten sich vermischt und das Volk Israel wäre letztlich nicht mehr da gewesen. Wir hatten ja gesehen weiter vorne, sie mussten eine reine Abstammung nachweisen können, um wirklich überhaupt als Juden in dem Sinne zu gelten. Er findet ein Volk vor, das bis zum Haaransatz in Sünde steckt. Was passiert? Er wird auf den Boden der Tatsachen gebracht, aber auch, finden wir in diesen letzten Kapiteln dadurch umso mehr, unsere Brücke zum Evangelium nachher. Ja, denn das sehen wir auch an Esra und Nehemia. Es ist das Ende des Alten Testamentes und zeigt uns, du kannst die Leute noch so viel lehren, sie werden immer wieder in die Sünde gehen und deshalb braucht es Christus. Deshalb braucht es Gnade, Erlösung, Vergebung, ein neues Herz von Gott wirklich. Der Mensch ist in zig Versuchen gefallen, wenn Gott versucht hat, ihn zu lehren, ihm wirklich zu folgen. Und so geschieht Esra nichts anderes. Aber auch bis heute ist es so, dass wir auch wenn Christus bereits gekommen ist und seine Gemeinde baut, dienen wir immer noch in einer Welt, die von Sünde gezeichnet ist, in einer von Sünde zerfressenen Welt. Israel tendierte immer dazu, in die Sünde abzudriften. Und auch in der Geschichte sehen wir, jede Gemeinde tendierte dazu, von der Wahrheit abzudriften. Christen werden immer in ihrer Heiligung von ihrem Potenzial zur Sünde gebremst sein. Ungläubige tendieren bis heute dazu, das Evangelium abzulehnen. Und du selbst wirst auch immer von deinem Potenzial zur Sünde gebremst sein. Das ist eine Tatsache, die wir sehen, der wir uns bewusst sein müssen einerseits, um nicht wie Esra dann auf einmal völlig desillusioniert zu werden und zu sehen, mein Vorhaben kann unter diesem Volk doch niemals zustande kommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und so müssen wir uns auch heute eben das bewusst machen, auch wenn wir beginnen, Menschen das Wort zu verkünden, es ist ja einfach nicht der Realität entsprechend zu glauben, wir gehen jetzt raus und komplett allen wird sich bekehren. Oder ich werde jetzt in dieser Gemeinde anfangen zu predigen und in 10 Jahren sind wir 8-fach so groß und die Leute haben alle ihre persönlichen und psychischen Probleme überwunden und jede tiefere Sünde ist überwunden. Es ist einerseits eine notwendige Ernüchterung. Auf der anderen Seite sehen wir dann aber auch, eben deshalb musste Christus kommen, aber Christus ist gekommen. Christus hat die Sünde überwunden. Und deshalb haben wir auch heute, auch wenn wir noch von Sünde gezeichnet sind, die Mittel, um letztlich jede Sünde zu überwinden. Christus hat am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen. Und auch damals schenkte Gott Esra dann die Gnade, das zu überwinden, dieses Volk tatsächlich zur Umkehr zu bringen. Sie haben diese Sünde dann bereut und auch wirklich bereinigt. So sehen wir auch, die hartnäckigsten Sünden können überwunden werden, auch bei dir selbst. Denn das ist ja das Erste, was wir in der Regel, wovon wir eben entmutigt werden. Wir sehen, wenn wir mit unserer eigenen Verkehrtheit konfrontiert werden, wenn wir bei uns sehen, ich bin gar nicht fähig für diesen Dienst, ich bin nicht fähig, ich habe keinen Eifer für Gottes Wort oder ich habe keine Selbstbeherrschung, ich falle immer wieder in Sünde, in Christus. Einerseits sehen wir, das heißt nicht, dass du unnormaler bist als alle anderen, wir sind alle bis Christus wiederkommt von Sünde gezeichnet. Auf der anderen Seite sehen wir, Gott kann uns trotzdem gebrauchen und in Christus kann jede Sünde und Schwachheit letztlich überwunden werden. Das ist die ermutigende Botschaft, die aus dieser erstmal zermürbenden letzten Geschichte aus Esra gezogen werden kann, darf und muss. Wir sehen auch noch, möchte ich kurz zusammenfassen, wie Esra nun damit umgeht. Nun zuerst mal betet er ein längeres Gebet, das ich wirklich ans Herz legen möchte, mal zu lesen, aber ich habe jetzt die Zeit nicht mehr. Aber es endet mit dem eindringlichen Vers 15, also Esra 9, Vers 15. Und wir sehen auch in diesem Vers, hier kommt keine Bitte vor. Er schüttet einfach nur sein Herz vor Gott aus. O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht. Denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor dir, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Und das ist auch die eben, wie gesagt, diese heilsgeschichtliche Botschaft. Wir können vor Gott nicht bestehen, nein, deshalb brauchen wir aber Christus. Und in Christus können wir vor Gott bestehen. Dadurch, dass Esra nun offen mit dieser Sünde umgeht und über sie trauert vor aller Öffentlichkeit, scharen sich dann doch Menschen um ihn, die eben auch das Gericht Gottes fürchten und dieses eben die Sünde hassen und diese Sache am liebsten bereinigen würden. Und zusammen rufen sie dann das Volk zusammen, auch schon mit gewissem öffentlichen Druck, um das mal gelinde zu formulieren. Esra spricht die Sache öffentlich an und ganz symbolisch befinden sie sich gerade in der Regenzeit, also die Situation, die dort beschrieben wird. Esra steht offen auf dem Platz in Jerusalem, es schüttet in Strömen und er klagt die Leute an, ihr habt nicht getan, was recht ist in den Augen unseres Gottes, ihr habt fremde Frauen heimgeführt. Und er nimmt ihnen dann ein Eid ab, dass die Sache wirklich aufgearbeitet wird, das wird sie. Sogar so weit, dass sie sich dann von diesen Frauen scheiden lassen, hat auch schon zu vielen Diskussionen geführt. Ehescheidung ist das, Gottes Wille, grundsätzlich natürlich nicht. Wir müssen aber sehen, das war eine andere Zeit mit anderen Geboten. Und wir müssen auch sehen, dass diese Ehen, da sie eben gegen das Gesetz waren, niemals vor Gott wohlgefällig waren und deshalb auch nicht von ihm gestiftet und eingesetzt waren. Denn ähnlich könnten wir ja sonst argumentieren bei der gleichgeschlechtlichen Ehe zum Beispiel. Auch da kann man da nicht sagen, okay, ja, jetzt sind wir drin, wir dürfen uns nicht scheiden lassen. Das ist genauso wenig das, was Gott heute möchte und festigt. Dennoch gilt für uns heute natürlich nicht, dass wir uns nicht mit Ausländern verheiraten dürfen. Das war eben ganz speziell damals beim Volk Israel, das ein besonderes Volk war und eben als dieses abgesonderte Volk erhalten bleiben sollte. Darum dieser doch sehr krasse Schritt. Und um das nur noch ganz kurz zusammenzufassen, wem es ein Anliegen ist, ein Werkzeug für Gott zu sein, dem ist Esra ein Vorbild. Einerseits, indem er sich das richtige Ziel für sein Leben setzt. Er will Gottes Willen kennen und er will ihn tun und er will auch andere dahin führen, sich zu Gott zu bekehren und ihm zu folgen. Und ebenso ist er uns ein Vorbild durch eine wirklich lebendige, von Gebet und Vertrauen geprägte Beziehung zu diesem Gott, die eben, wie gesagt, die wir auch langsam lernen und fördern müssen durch Gebet, durch Bibelstudium, durch Vertrauensschritte, die wir gehen, indem wir seine Verheißungen ernst nehmen und durch Entschlossenheit, Gott zu ehren und ihm zu folgen. Und zuletzt, wer Gott dienen will, wird ähnliche Erfahrungen machen wie Esra. Seine Arbeit und sein Eifer werden von Sünde ausgebremst werden in dieser Welt, ja. Aber das gehört zur jetzigen Zeit und Christus wird einmal das Ganze ändern. Das ist unsere Hoffnung, deshalb verlangen wir ja auf die Wiederkunft des Herrn. Christus wird wiederkommen und dieses Übel beseitigen. Und auch jetzt haben wir schon die Hoffnung, in Christus kann jede Schwachheit, kann alles letztlich überwunden werden. In dieser Hoffnung können wir in den Dienst gehen, in der Gewissheit, ja, es werden Schwierigkeiten kommen, aber dennoch in Christus können wir überwinden. Und damit bin ich am Ende.